ARD.
Wir wählen einen neuen Bundestag am 23. Februar. Was bis dahin noch zu tun ist?
Illegaler Müll kostet Millionen, wie Ludwigshafen sich mit Kameraüberwachung wehrt.
Und digital abgehängt. Deutsche Schülerinnen und Schüler können wischen und klicken, aber nicht viel mehr.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Mittwoch, der 13. November. Annika Witzel und Uli Spinnrad sind für euch da.
Guten Morgen. Genau eine Woche ist es ja jetzt her, dass Olaf Scholz Christian Lindner gefeuert hat.
Das kommt mir übrigens viel länger vor.
Das stimmt. Wirklich. Es ist schon so viel passiert.
Ja.
Ne? Aber erst seit einer Woche ist die Bundesregierung auseinandergebrochen. Und jetzt wissen wir, am 23. Februar sollen wir alle einen neuen Bundestag wählen. Also dann indirekt natürlich auch eine neue Regierung und einen neuen Bundeskanzler. Also sollten wir uns das alle schon mal im Kalender eintragen.
Genau, und um diesen Termin gab es ja jetzt eine Woche lang auch richtig viel Streit. Olaf Scholz, der wollte die Neuwahlen lieber später, Friedrich Merz wollte sie so schnell wie möglich. Aber jetzt hat man sich schön auf die Mitte geeinigt und das scheint auch für die Landeswahlleiter und die Bundeswahlleiterin okay zu sein. Die hatte ja erst ein paar Bedenken geäußert, dass das alles nicht so schnell gehen könnte mit den Neuwahlen.
Ja, weil sie vermutlich auch Sorge vor Pannen hatte, ne?
Klar.
Haben wir in Berlin erlebt bei der Bundestagswahl 2021. Da wurden teilweise Stimmzettel nicht ausgegeben. Manche Wahllokale hatten vorübergehend dann sogar zugemacht. Um 18 Uhr gab es schon die ersten Prognosen im Fernsehen. Und da standen aber gleichzeitig noch Menschen vor den Wahllokalen, weil sie eben vorher warten mussten wegen der ganzen Pannen.
Aber wie gesagt, bis zum 23. Februar ist genug Zeit. Das sagen zumindest die Wahlleiter. Ja. Aber es ist bis dahin echt noch viel zu tun.
Jo, also erstmal muss Herr Scholz ja noch die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Das will er Mitte Dezember machen. Er hat ja jetzt gerade eine Minderheitsregierung mit den Grünen. Und die Vertrauensfrage wird deshalb auch wenig überraschend ergeben, dass er nicht mehr die Mehrheit der Abgeordneten hinter sich hat. Und deshalb kann dann der Bundespräsident den Bundestag auflösen und auch Neuwahlen ansetzen. Das ist der offizielle Weg.
Also richtig viel Bürokratie, bevor wir wählen können. Wen wundert's? Hätte ich jetzt in Deutschland auch nicht anders erwartet. Und nicht nur auf Bundesebene ist das viel Arbeit, sondern vor allem auch in den Kommunen bei uns vor Ort. Weil die Wahlen ja wirklich immer organisieren müssen. Und dieses Mal halt deutlich kurzfristiger als sonst. Denn eigentlich war die Bundestagswahl ja für September 25 geplant. Und jetzt ist nur noch gut 3 Monate bis zur Wahl oder bis zur Neuwahl. Und Weihnachten liegt da ja auch noch dazwischen. Der Wahlsonntag ist übrigens auch am Wochenende vor Karneval, vor Weiberfastnacht.
Oh, ja.
Meine Stadt Köln, ne? Die wird sich herzlich bedanken. Die haben da nämlich genug Orga vor der Brust und müssen jetzt noch die Wahlen stemmen dazu.
Ja, das stimmt. Und zwar mit jeder Menge Arbeit. Es müssen die Wahlbezirke eingeteilt werden, die Wählerverzeichnisse erstellt werden. Es muss geguckt werden, wer ist eigentlich wahlberechtigt. Ist ja nicht jetzt dann irgendwie jeder wahlberechtigt, wer auch im September wahlberechtigt gewesen wäre. Die Wahlbenachrichtigungen müssen verschickt werden innerhalb bestimmter Fristen. Die Stimmzettel müssen gedruckt werden, genauso die Briefwahlunterlagen. Die Wahlräume müssen organisiert werden, also zum Beispiel die ganzen Grundschulräume, die ganzen Wahlhelfer. Das sind allein in Nordrhein-Westfalen ungefähr 100.000, weil zum Beispiel die Freiwilligen, die sich für September gemeldet haben, die können ja nicht zwangsläufig auch im Februar. Zumal auch in einigen Bundesländern da Winterferien sind, zum Beispiel in Sachsen und im Saarland.
Und die Parteien müssen ja auch noch eine Menge erledigen. Die müssen Wahlprogramme schreiben, Kandidaten aufstellen, auf Listen setzen, Plakate drucken und aufhängen. Wer weiß, also ich meine, vielleicht haben wir dann sogar Wahlkampfstände auf dem Weihnachtsmarkt mit so ein bisschen Glühwein über Politik diskutieren.
Warum
toll,
nicht?
Gibt nichts Schöneres. Also da könnten wir uns dann auch tatsächlich erstmal dran gewöhnen, weil der Wahlturnus, der bleibt. Also die nächsten Bundestagswahlen, die sind dann immer im Februar, wenn nicht wieder irgendeine Regierung vorzeitig platzt.
Aber immerhin, eine gute Nachricht, es gibt keinen Papierengpass. Das war ja auch so eine Meldung in der vergangenen Woche. Es
Yay.
Gibt nicht genug Papier für alle Wahlunterlagen, um Gottes Willen. Die Polen wollten uns schon mit Papier aushelfen, uns das also verkaufen. Aber jetzt hat sich die Papierindustrie gemeldet und sagt, keine Sorge Leute, wir haben genug. Ihr müsst es halt nur rechtzeitig bestellen.
Puh, Glück gehabt. Ja. Also, wir markieren uns den 23. Februar 2025 im Kalender. Ist ein Sonntag, kann man sich sehr gut merken. Und bei mir ist sowieso ganz einfach, ich zähle von Weiberfastnacht 4 Tage rückwärts.
Unsere Kurznachrichten.
Die Krise in der Autoindustrie wird konkret. Beim Autohersteller Ford soll es im Werk in Köln Kurzarbeit geben. Also eine Woche arbeiten und eine Woche Pause. Und zwar bis Weihnachten erstmal. Hintergrund ist, dass sich die Elektroautos von Ford nicht so verkaufen wie erwartet. Und die werden im Werk in Köln produziert.
Im Wahlkampf stand der Tech-Milliardär Elon Musk an Donald Trumps Seite. Und das zahlt sich jetzt wohl aus für ihn. Der designierte US-Präsident schafft nämlich eine neue Abteilung und Elon Musk soll die Leitung übernehmen. In der Abteilung für Regierungseffizienz soll Elon Musk die Regierung beraten und er soll vor allem dafür sorgen, dass sie weniger Geld ausgibt. Zum Beispiel, indem Behörden umstrukturiert werden. Und eine weitere Personalie steht auch schon fest. Trump hat Pete Hegseth als neuen Verteidigungsminister nominiert. Bisher arbeitet Hegseth als TV-Moderator für den Fernsehsender Fox News.
Pannen mit Regierungsflugzeugen, das haben wir in den vergangenen Jahren immer mal wieder gehört, war in den Schlagzeilen und jetzt hat es auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwischt. Er ist in Lissabon gestrandet und zwar mit einem neuen Regierungsflugzeug. Der Airbus A350 ist erst 5 Monate alt.
Die Ampelkoalition ist zerbrochen und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU, der scheint jetzt schon im Wahlkampfmodus zu sein. Er will nämlich das Deutschlandticket abschaffen. Außer der Bund übernimmt alle Kosten. Aus Söders Sicht fließe beim Deutschlandticket zu viel Geld in die Subventionierung der Fahrkarten und zu wenig in den Ausbau der Infrastruktur.
Wir, ihr alle, kennt wahrscheinlich das Problem, Müll. Wird nicht immer nur in den Tonnen entsorgt, die dafür vorgesehen sind, sondern manchmal auch da, wo er eben nicht hingehört. Also auf der Straße, im Park, im Wald, neben den Containern, das sehe ich auch häufig. Mhm. Manchmal sieht man Reifen, Waschmaschinen, Kühlschränke. Das ist ja alles auch nicht nur unschön fürs Stadtbild, das ist auch illegal.
Und vor allen Dingen hat das zugenommen, das ist mehr geworden seit der Corona-Pandemie, sagen viele Kommunen und das merken auch die Leute.
Es ist ja manchmal so, der Bauhof räumt weg, eine Stunde später kommt man, da steht schon wieder ein Fernseher da.
Ja, bei mir in Mönchengladbach gibt es deshalb auch schon seit Jahren sogenannte Mülldetektive. Die sind beim Entsorgungsbetrieb angestellt und die laufen quasi den ganzen Tag rum, suchen illegalen Müll und ermitteln dann, ob es vielleicht Hinweise auf den Verursacher gibt. Also vielleicht hat jemand einen Kassenbon irgendwie vergessen und drangelassen oder einen Adressaufkleber, weil es ein Paket war. Und das haben inzwischen auch viele andere Städte so kopiert.
Also die Städte versuchen wirklich schon einiges gegen diesen illegalen Müll zu unternehmen, weil die Kosten für die Entsorgung dieses Mülls halt wirklich extrem hoch sind. In Köln letztes Jahr 13 Millionen Euro, in Berlin auch mehr als 10. Und das zahlen am Ende natürlich im Grunde wir alle mit.
Über
und
Steuern, ja.
Eben. Und deshalb gibt es Überlegungen, an Müll-Hotspots Videoüberwachung einzurichten. Das ist allerdings bislang gescheitert am Datenschutz. Wer hätte es gedacht, da ist er wieder, unser lieber Freund, der Datenschutz. Weil illegale Müllentsorgung ist eben nur eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat. Und dafür ist eine Überwachung nicht erlaubt. Und sowieso dürfte das halt nur die Polizei machen.
Ja, die Datenschutzbeauftragte von NRW hat unseren Kollegen der Fernsehsendung Markt geschrieben, die das Thema recherchiert haben, dass es an Müllhotspots ja keine Gefahrenlage gibt. Also eben auch keinen Grund, da Videokameras aufzuhängen.
Die Stadt Ludwigshafen, die sieht das allerdings ein bisschen anders.
Bei den Kühlschränken haben wir immer die Gefahr des FCKW-Austritts. Dann haben wir Problemabfälle wie Farben, Lacke, die auch hier als abgelagert werden. Wenn die dann umgetreten werden oder umfallen, haben wir auch gleichzeitig Bodenverunreinigungen zu beklagen. Und was die Essensreste angeht, da haben wir natürlich die unhygienischen Zustände zu beklagen. Es zieht ja dann auch Ratten bei.
Das ist Sandra Knörr von der Stadt Ludwigshafen und die findet, das ist eine Gefahr für die Umwelt und damit auch für die öffentliche Sicherheit. Und deshalb wurde da in Ludwigshafen auch eine Videoüberwachung gegen illegalen Müll genehmigt, zum allerersten Mal in Deutschland.
Ja, diese Kameras, die nehmen verpixelte Bilder auf und eine Software, die schlägt Alarm, wenn das Bewegungsmuster an einem Container zum Beispiel darauf hindeutet, dass da gerade jemand seinen Müll neben den Container stellt. Die Behörden können sich die Bilder dann angucken und Anzeige erstatten, weil man kann wohl Kennzeichen erkennen, trotz der Verpixelung.
Und das kann richtig teuer werden, wenn man dabei erwischt wird. Mehrere tausend Euro, je nach Bundesland und halt je nachdem, wie viel Müll man abgeladen hat. Allerdings sind die Täterinnen oder Täter häufig keine Privatpersonen, die da irgendwie ihre Kühlschränke loswerden wollen, sondern das sind Gewerbetreibende, weil Firmen natürlich extrem viel Müll produzieren und die Entsorgung kostet auch richtig Kohle. Erst recht, wenn Sondermüll dabei ist und das sparen die sich dann, indem sie es illegal einfach in die Gegend schmeißen.
Ob die Videoüberwachung so viel bringt, darüber lässt sich übrigens streiten. In Ludwigshafen ist noch niemand überführt worden seit August, aber an den Hotspots wird auch kein Müll mehr abgelegt. Kritiker sagen, dass die Täter das dann halt einfach woanders hinschmeißen, wo eben keine Kameras sind. Also quasi nur eine Verlagerung des Problems.
Wir alle können aber auch was tun. Wir können helfen. Wir können illegalen Müll nämlich melden. Die meisten Abfallbetriebe, die haben inzwischen eine App. Darüber geht das richtig schnell und einfach, weil die Städte können ja nur was machen, wenn sie auch wissen, wo dieser illegale Müll rumliegt.
Es gibt auch eine unabhängige App von müllweg.de. Da sind 11.000 Städte und Gemeinden vertreten. Und die App sagt mir dann, bei welcher Behörde in meiner Stadt ich illegale Müllentsorgung melden kann. Und die App liefert die Kontaktdaten auch direkt dazu.
Wenn Studienergebnisse so zusammengefasst werden wie jetzt, dann ahnt ihr, oh, ist vielleicht nicht so gut gelaufen.
Die können eigentlich nur klicken und wischen.
Das ist Birgit Eichelmann. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin an der Uni Paderborn und sie hat eine Studie geleitet, in der die digitale Kompetenz von Schülerinnen und Schülern aus der 8. Klasse untersucht wurde.
Und bei dieser Studie ist eben rausgekommen, viel mehr als Links anklicken und in Apps rumwischen ist nicht drin. 41% aller 8-Klässler haben laut der Studie sehr schlechte Fähigkeiten im reflektierten Umgang mit digitalen Medien und Informationen.
Heißt, die wissen erstmal häufig nicht, mit welchen Programmen werden welche Dateien geöffnet, was sagen Dateiendungen über das Dokument aus, das ist das eine, aber sie haben halt auch schlecht abgeschnitten bei der Frage, wie glaubwürdig sind eigentlich Informationen, die mir da so in den Social-Media-Feed gespült werden und wie kann ich prüfen, ob die stimmen oder nicht.
Wie die Schülerinnen und Schüler mit Infos umgehen, wurde in der Studie untersucht, indem man ihnen eine Aufgabe gegeben hat. Also die sollten Dinge am Computer recherchieren, die Infos dann aufarbeiten und bewerten und dann mit ihren Freunden teilen, sie also weiter kommunizieren. Tja, und das hat eben überhaupt nicht gut funktioniert. Yannick Geißler ist Schüler und er selbst sieht auch, dass er in manchen Bereichen noch Probleme hat.
Ich interessiere mich schon sehr für das ganze Thema Technik, Laptop, auch jetzt KI natürlich. Aber ich glaube, dass ich trotzdem manchmal ein bisschen zu leichtgläubig bin, manchen Websites gegenüber.
Und gerade diese Kompetenzen werden ja immer wichtiger, ne? Also vor allem, weil durch künstliche Intelligenz und Filter und ja immer schwerer wird zu erkennen, was ist denn jetzt echt und was nicht. Das ist ja sowohl im Privaten als auch im Job nachher mega wichtig.
Ja, und auch diese andere Komponente, die untersucht wurde, also diese technische, welche Dateiendungen gehören wozu, PDF und so weiter. Auch das ist gar nicht so schlecht zu wissen, aber auch da liegen die Ergebnisse der Kinder laut Studie im Bereich eines Entwicklungslandes.
Und sowohl beim inhaltlichen Teil als auch beim technischen sind die Ergebnisse sogar schlechter geworden in den vergangenen 5 Jahren. Da wurde die Studie nämlich schon mal durchgeführt und da standen wir zumindest noch ein bisschen besser da.
Ja, vor allem haben anscheinend die Kinder Probleme, die einen niedrigen Bildungsgrad haben, die aus Zuwandererfamilien kommen, wo wenig Geld da ist, bei denen zu Hause vielleicht aber auch gar kein Deutsch gesprochen wird. Dazu kommt dann noch Personalnotstand an den Schulen. Die Studienleiterin spricht auch von Corona-Nachwehen. Da wurde zwar viel am Computer gemacht, aber nicht wirklich so viel am Computer gelernt, weil es ja auch kaum Anleitungen gab.
Das führt jetzt ein bisschen weg, aber meine Mutter ist Lehrerin und der ging es genauso. Die wurde ja auch nicht angeleitet. Die musste auch auf einmal mit so technischen Sachen umgehen und
Learning by doing.
Ist da auch einfach reingeschmissen worden. Naja, und die Ausstattung von technischen Geräten an Schulen, das wissen wir auch spätestens seit Corona, die ist auch eher, ich würde sie als Semi bezeichnen.
Genau.
Auf ein technisches Gerät kommen laut Statistik 4 Schülerinnen und Schüler. In Dortmund versucht die Stadt allerdings dagegen anzugehen. Da bekommt jedes Kind an einer weiterführenden Schule ein Leihgerät. Peter Hagen ist Informatiklehrer und Konrektor einer Realschule in Dortmund und der findet das auch richtig.
In unserem Stadtteil ist es durchaus unterschiedlich. Das Gehaltsgefälle ist relativ hoch, sodass wir auch Schüler haben, die sich sowas einfach gar nicht leisten können. Also so ein Gerät, ein Tablet zu kaufen für 300 bis 400, vielleicht sogar noch 500 Euro, ist nicht überall möglich. Wenn man noch 2, 3 Kinder hat, dann geht das richtig ins Geld. Deswegen sind wir natürlich froh, dass die Stadt Dortmund uns diese Leihgeräte zur Verfügung stellt.
Tja, das müssen sich die Städte natürlich leisten können.
Voll.
Diese Studie hat auch eine gute Nachricht hinten raus. Die Schülerinnen und Schüler glauben nämlich schon, dass die Schule einen wichtigen Beitrag bei digitaler Kompetenz leisten kann. Und sie wehren sich jetzt auch nicht besonders dagegen, dass sie mehr digitale Geräte benutzen.
Überraschung. Heute um 11 Uhr fängt in Engelskirchen jemand an zu arbeiten, der hat fast ein Jahr Pause gemacht. Und es hat was mit Briefen zu tun. Ist jetzt nicht so, als hätte in Engelskirchen ein Jahr lang keiner Post bekommen, sondern das Christkind fängt in Engelskirchen hier in NRW an, sich durch diese ganzen Briefe mit Wunschzetteln von Kindern wirklich aus Deutschland und der ganzen Welt zu wühlen.
Ja, die stapeln sich da nämlich jetzt schon, das sagt zumindest die Post. Jedes Jahr gehen da weit mehr als 100.000 Briefe beim Christkind ein und jeder einzelne wird auch beantwortet.
So, das Versprechen, genau.
Ja, morgen startet dann auch der Weihnachtsmann endlich mal seine Arbeit, nämlich in Himmelpfort in Brandenburg. Und in 2 Wochen geht geht's dann auch für den Nikolaus los. Der öffnet seine Postfiliale in Nikolausdorf und das ist in Niedersachsen.
Ich habe auch einen Wunsch.
Oh, sag.
Jetzt schon. Ich wünsche mir Karten für den neuen Bridget Jones Film.
Ach Gott, es gibt einen echt neuen.
Es gibt einen vierten Teil. Oh, wow. Ich habe den Trailer heute Morgen gesehen, der ist ganz frisch und dieser vierte Teil kommt Ende Februar in die deutschen Kinos. Ich glaube, es ist der Donnerstag nach der Bundestagswahl.
Vor Karneval. Ah ja, okay,
genau.
Verstehe.
Und es sind wirklich alle Stars aus den alten Filmen dabei. Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant und ich bin ganz beseelt.
Du bist auch ein bisschen aufgeregt, ich merke das schon.
Schon ein bisschen.
Ob das noch funktioniert, meinst du? Ich weiß nicht. 24 Jahre, glaube ich, ist der erste Teil her, ne?
Hast ja, man kriegt mich leicht. Ich bin leicht zu überzeugen. Ja,
warten wir mal ab, du kannst es mir ja dann danach berichten.
Werde ich.
Danke. Ja. Erstmal schönen Tag euch allen, kommt gut durch den Mittwoch. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.